Die Landespolitik. Ein Podcast von BR24.
Weihnachten 1987. Ein kleines Charterflugzeug wird am Flughafen München betankt. Das Ziel: Moskau. Grund der Reise: eine Einladung vom Generalsekretär der KPdSU, Michail Gorbatschow, an den bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß. Und das Fernsehen berichtet.
Strauß will unbedingt den Neuen in der Sowjetunion kennenlernen. So sitzt 3 Tage später die CSU-Führungsriege im Flieger nach Moskau. Strauß, selber Pilot, fliegt. Doch vor Moskau ein Schneesturm.
Franz Josef Strauß gelingt an diesem Abend auf dem verschneiten Flughafen in Moskau eine spektakuläre Landung. Die Russen sind schwer beeindruckt. Zum Ende der Reise spricht Strauß über die deutsche Einheit.
Das ist nicht nur immer unsere Hoffnung gewesen, sondern, wenn ich das in aller Schlichtheit sagen darf, seit gestern auch bei mir der Beginn einer konkreten Überzeugung, dass wir ein neues Kapitel aufschlagen, dass wir an der Schwelle einer neuen Zeit stehen.
2 Jahre später passiert das Wunder. Gorbatschow gibt das Ja-Wort und die deutsche Einheit kann beginnen. Der Auftritt des CSU-Chefs in Moskau mag ein kleiner Mosaikstein dazu gewesen sein. Jedenfalls zementierten die Reisen von Franz Josef Strauß nach Moskau, nach China, nach Chile und anderswohin den Anspruch der CSU, in der deutschen Außenpolitik mitzumischen. Und damit willkommen zu dieser Sendung der Landespolitik. Am Mikrofon ist Stefan Mayer. Der Einstieg zu dieser Sendung hat es vorweggenommen. Es geht um bayerische Politiker, die ins Ausland reisen. Das gibt es regelmäßig, meist um den Weg zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu ebnen, manchmal aber auch um strittige Themen abzuräumen oder um grenzüberschreitende Probleme zu besprechen. Die Osterferien sind ideal dafür, weil in dieser Zeit die Politik im Freistaat meistens ruht. Im letzten Wochenrückblick haben wir über die China-Reise des Ministerpräsidenten berichtet. Diese Woche war Bayerns Innenminister Herrmann zu politischen Gesprächen in Prag und CSU-Fraktionschef Klaus Holleczek machte sich mit einer Delegation auf nach Kiew. Fangen wir mit Tschechien an. Joachim Herrmann hat sich dort mit seinem Kollegen Vít Rakušan getroffen und es ging um die Eindämmung der illegalen Migration. Ein Bericht von Rudolf Heinz.
Innenminister Herrmann verteidigte in Prag die Kontrollen an der bayerisch-tschechischen Grenze. Allein in den ersten 3 Monaten dieses Jahres habe die bayerische Grenzpolizei 47 Schleuser festgenommen. Joachim Herrmann forderte in Prag eine Trendwende bei den Migrationsfragen in Europa.
Wir sind beide Länder, Tschechien wie Bayern, massiv betroffen von der Flüchtlingslage, einerseits aus der Ukraine, andererseits von Flüchtlingen aus anderen Teilen der Welt. Wir müssen diese Flüchtlingszahlen reduzieren und da sind wir uns einig, es muss an den EU-Außen Grenzen strenger kontrolliert werden.
Der tschechische Innenminister Vít Rakušan lobte zwar die intensive Zusammenarbeit mit der bayerischen Polizei, mahnte aber, dass die Binnengrenzkontrollen keine Dauereinrichtung werden. Seiner Meinung nach müsse die EU-Asylreform in Brüssel so schnell wie möglich beschlossen werden. Die Reform sieht unter anderem ein einheitliches Verfahren an den Außengrenzen der Europäischen Union vor.
Und nun zur Ukraine. Jede Reise dorthin, auch die von Politikern, ist ein gewisses Risiko. Aber jeder politische Besuch dorthin ist auch ein Zeichen der Solidarität für ein Land, das sich täglich gegen russische Raketen und Drohnen wehren muss. Wie viele andere vor ihm hat nun auch CSU-Fraktionschef Klaus Holleczek die beschwerliche Reise in die Ukraine auf sich genommen. Und unser Moderator Till Nassif hat ihn im bayerischen Fernsehen live interviewt.
Schönen guten Abend, Klaus Holleczek.
Dobrý den, Herr Nassif.
Nun haben Sie als Landespolitiker ja keinen direkten Einfluss auf die Außen- und Sicherheitspolitik der Bundesrepublik. Was also ist das Ziel Ihrer Reise?
Es ist auf jeden Fall nochmal deutlich zu machen, dass wir an der Seite der Ukraine stehen mit Solidarität. Wir haben aber auch einige Spenden im Gepäck für Kinderkrankenhäuser und anderes, sodass wir hier nicht mit leeren Händen da sind. Und ich habe gemerkt, dass die Gesprächspartner es sehr zu schätzen wissen, dass wir eine solche Reise, die ja heute nicht ganz einfach ist, wir waren 18 Stunden unterwegs, dass man die auf sich nimmt, um einfach hier zu sein und zu unterstützen und zu sagen, wir stehen an eurer Seite.
Sie haben heute auch schon mit dem Kiewer Bürgermeister Klitschko gesprochen. Was haben Sie aus diesem Gespräch mitgenommen?
ja, schon auch den Wunsch, dass man weiter unterstützt. Man ist dankbar für das, was Deutschland tut, aber man braucht mehr Munition, auch mehr Luftabwehr. Wir haben dann auch gesprochen über Rehabilitation verwundeter Soldaten, mir als früheren Gesundheitsminister auch ganz wichtig. Also es ist schon viel zu tun, aber man merkt, dass man in der Ukraine sehr mutig ist und Klitschko will unbedingt, dass die Ukraine gewinnt und das wollen wir auch.
Dazu braucht die Ukraine, wie Sie es gerade schon angesprochen haben, wahrscheinlich mehr Munition, mehr Waffen. Heute haben sich die NATO-Außenminister in Brüssel getroffen und da kursiert der Plan eines 100-Milliarden-Euro-Fonds, um die Ukraine zu bewaffnen. Finden Sie das eine gute Idee?
Also ich glaube, man muss alles tun, damit die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Hier werden auch unsere Werte verteidigt. Hier wird auch unsere Demokratie verteidigt in der Ukraine. Und wir können nicht zulassen, dass der Aggressor Putin das Ruder übernimmt. Deswegen muss man wirklich alles tun, alle Kräfte bündeln. Und ich begrüße alles, was zusammenführt und was deutlich macht, dass wir diesen Krieg gemeinsam bestehen wollen.
Wenn Sie sagen, man muss alles tun, heißt das aus Ihrer Sicht auch, Deutschland soll den Marschflugkörper Taurus liefern? Das ist eine Idee, die in der Union ja auch nicht ganz unumstritten ist.
Ich weiß, dass es da auch in der Bevölkerung eine gewisse Skepsis gibt, aber ich bin der Meinung, wir sollten das tun, weil ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, nicht nachzulassen. Der Krieg ist jetzt 2 Jahre im Gange. Die Leute sind müde, erschöpft. Es ist eine gewisse Zermürbung da. Und das ist vielleicht auch das, worauf Putin und Russland setzt. Deswegen muss man jetzt wieder die Kräfte bündeln. Und wenn man hier ist in Kiew und auf eine App immer wieder schaut, ob Raketenalarm kommt und weiß, dass die Menschen hier seit 2 Jahren mit sowas leben müssen und dann in den Bunker, dann müssen wir alles tun, damit wir tatsächlich diesen Krieg bestehen. Und dazu könnte auch Taurus gehören.
Und umgekehrt gibt es in Deutschland aber Menschen, die fragen, wie weit soll das noch gehen und wo soll das ganze Geld herkommen, wenn jetzt die NATO auch sagt, nochmal 100 Milliarden mehr für Waffen. Haben Sie eine Antwort darauf?
Naja, wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass unsere Sicherheit uns etwas wert sein muss. Das ist auch die Lehre aus diesem Krieg, auch aus dem, was auf der Welt passiert. Wir müssen wieder verteidigungsfähig werden. Pistorius spricht ja sogar von kriegstüchtig. Ich glaube, das muss uns auch etwas wert sein und das muss auch in der Zukunft deutlich nachgezogen werden. Da nützt es nichts, nur mit guten Worten zu kommen, sondern müssen Taten folgen.
CSU-Fraktionschef Klaus Holleczek, danke für das Interview.
Wie im Interview erwähnt, hatte Klaus Holleczek auch einige Spenden mitgebracht. Damit sollen Sozialprojekte für Jugendliche und kriegsgeschädigte Veteranen unterstützt werden. Am letzten Tag gab es noch einen Besuch in Butscha. Jener Ort, an dem im Frühjahr 2022 bei einem Massaker zahlreiche Zivilisten getötet wurden. An diesem Ort sieht man mit mulmigem Gefühl, sagte mir Klaus Holleczek am Telefon, wozu Russland fähig ist. Und davor dürften wir alle die Augen nicht verschließen. Gott sei Dank gibt es aber auch Reisen von bayerischen Politikern ins Ausland, die nicht mit so viel Leid und Elend zu tun haben. Solche Reisen macht demnächst der Staatssekretär im bayerischen Wirtschaftsministerium Tobias Gotthardt. Der ist nämlich zuständig für die Außenwirtschaft. Dazu muss man wissen, dass Bayern auf allen Kontinenten Verbindungsbüros unterhält. Was es damit auf sich hat, und ob sich daraus eine Art bayerische Außenpolitik ergibt, dazu habe ich mit Staatssekretär Gotthardt ein Interview geführt. Herr Gotthardt, wer ist jetzt Außenminister in Bayern? Der Ministerpräsident oder Sie im Wirtschaftsministerium zuständig für die Außenwirtschaft?
Eine Fangfrage. Die Außenpolitik ist klassisch Bundesangelegenheit. Wir haben keinen Außenminister, aber Bayern hat auf allen Ebenen, sowohl wirtschaftlich als auch gesamtpolitisch, ein großes Interesse, in der Welt präsent zu sein. Da gibt es die Rolle des Ministerpräsidenten und da gibt es die Rolle des Wirtschaftsministers und des Ministeriums. Und da habe ich meinen Platz.
Sie sagen im Ministerium, da geht es ja vor allen Dingen um Wirtschaftsfragen. Was ist der Sinn dahinter oder was bringt das?
Ja, wissen Sie, Bayern ist eine sehr starke Wirtschaft, ein starker Wirtschaftsstandort. Wir sind für uns genommen 5. stärkste Wirtschaftskraft in Europa. Und da muss man die Wirtschaft im Gesamten begleiten, wenn es darum geht, die Fäden in die Welt hinaus zu ziehen, neue Märkte zu erschließen. Da können wir eine begleitende politische Rolle haben und die versuchen wir so gut als möglich auszufüllen.
Können Sie zum Beispiel mal ein Beispiel nennen, was Sie in letzter Zeit da gemacht haben? Sie sind ja auch viel unterwegs deswegen.
Ja, es gibt zum einen den europäischen Bereich, die Nachbarländer, wo es darum geht, die Beziehungen im wirtschaftlichen Bereich immer neu zu verorten und auszubauen. Tschechien zum Beispiel, Zusammenarbeit im Bereich der Raumfahrt oder auch Slowenien, ein eigenes Satellitenprogramm für dieses Mikro-Launcher braucht, die aus Bayern kommen könnten, um die Satelliten hochzufahren in den New Space. Oder auch jetzt demnächst eine Reise nach Polen, wo es darum geht, einen sich dynamisch entwickelnden Markt für uns zu nutzen. Aber auch weiter entfernte Gebiete. Ich habe intensiven Austausch mit den konsularischen Vertretern hier in München. Wir haben das Glück, dass wir sehr, sehr viele Vertreter hier in München sitzen haben, die alle irgendwo verbandelt sind mit ihrer Heimatregion, Einfluss haben, den wir nutzen können. Es kommen auch Botschafter zu uns, es kommen auch internationale Staatsgäste zu uns, die immer dann auch Stationen im Wirtschaftsministerium machen. Und all diese Bausteine, diese Puzzlesteine nutzen wir, um für die Wirtschaft in Bayern zu werben.
Was macht das eigentlich mit Ihnen? Sie sind ja freier Wähler, also Sie kommen von den Freien Wählern. Da ist die Verwurzelung in die Region sehr stark und auch der Blick auf die Region. Und jetzt sind Sie sozusagen für die ganze Welt, wenn man so will, zuständig aus bayerischer Sicht. Ist das etwas, was eine Herausforderung ist oder wie kommt es dazu?
Mein ganzes Leben war immer so ein bisschen das Brückenbauen. Ich war früh schon im Berufsleben in Brüssel tätig, habe also gelernt, als Bayer in Brüssel zu sein, habe auch gelernt, wie wichtig es ist, am Boden in der Heimat verwurzelt zu sein. Und das war für mich auch nie ein Widerspruch, das Ganze, sondern eher eine sich ergänzende Arbeit. Und so empfinde ich es auch jetzt. Ich bin ein grundbodenständiger Oberpfälzer daheim in Kallmünz und arbeite in München, aber in die Welt hinaus. Und das passt eigentlich gut, das fügt sich gut zusammen.
Herr Gotthardt, wenn man ins Internet schaut, dann findet man Vertretungen des Freistaats Bayern im Ausland, zum Beispiel in Prag, in Kiew sogar auch und noch in anderen Städten. Und auf der anderen Seite gibt es auf der Homepage des Wirtschaftsministeriums, dem Sie ja angehören, die Vertretungen oder die Büros sozusagen im Ausland. Was ist jetzt da der Unterschied?
Also die Wirtschaftsvertretungen sind die größere Zahl. Wir haben 33, die Zahl ist steigend, wir werden neue eröffnen in diesem Jahr. Die haben die Aufgabe, wirklich dezidiert Wirtschaftspolitik zu betreiben. Das heißt, zum einen Bayern international im Ausland für bayerische Unternehmen neue Märkte zu erschließen, zu sondieren, aber auch umgekehrt Antenne Bayerns zu sein, um Stichwort Invest in Bavaria Investoren nach Bayern zu holen. Und wir haben als drittes Standbein jetzt für die Büros, die wir oft mit den Außenhandelskammern gemeinsam betreiben, dass die Repräsentantinnen und Repräsentanten sich dort auch um die Anwerbung von Fachkräften kümmern. Das heißt, auch da nochmal ein Kanal zu sein, um für uns diese schwierige Aufgabe der Anwerbung von Fachkräften für Bayern zu begleiten.
Und wie wird denn entschieden, wo jetzt so ein Büro aufgemacht wird? Es kommt ja zum Beispiel Kenia als nächstes dran, noch in diesem Jahr. Es heißt, wer entscheidet und warum, wo was aufgemacht wird?
Also tatsächlich ist diese Strategie, die Außenhandelsstrategie, eine Aufgabe des Wirtschaftsministeriums. Wir überprüfen regelmäßig gemeinsam, also der Wirtschaftsminister Aiwanger und ich und die Zuständigen im Ministerium überprüfen, wie gut funktioniert das Netz, wo gibt es neue Märkte, die wir bedienen müssen. Nur ein Beispiel, ich werde dieses Jahr auch in Thailand sein. Das ist ein Markt, der sich unglaublich dynamisch entwickelt, Thailand, Vietnam. Da werden wir neu mit einem Büro reingehen, weil wir sehen, da braucht es diese Präsenz, um auch für Bayern etwas erreichen zu können. Also das heißt, das alles zusammen ergibt dann ein Netzwerk, das wir immer stetig weiterentwickeln, um up-to-date zu sein.
Und wenn Sie jetzt so ein Büro eröffnen, das kostet ja auch Geld, haben Sie da Kooperationspartner?
In den meisten Fällen ist es die Außenhandelskammer vor Ort, die ja da bereits Strukturen hat im Normalfall. Und wir setzen dann mit eigenen Fachkräften nochmal an, um dort das Büro zu erweitern, zu ergänzen und da dann einen bayerischen Repräsentanten, die aus unserem Hause bezahlt werden, zu haben.
Gibt es denn eine Verbindung zwischen denen im Wirtschaftsministerium, von denen Sie gerade gesprochen haben, und diesen Vertretungen des Freistaats, die ja über die Staatskanzlei, also letztlich über Ministerpräsident Söder laufen?
Also die Büros, die über die Staatskanzlei laufen, die haben im Grunde einen erweiterten Auftrag. Das heißt, die haben eine verstärkte, oder da gibt es ein verstärktes politisches Interesse, Bayerns präsent zu sein. Das merken Sie auch an der Auswahl der Orte. Das ist Prag, das ist London zum Beispiel, das ist Kiew, Sie haben es genannt. Dort haben wir diese politischen Vertretungen, aber die machen auch Wirtschaftspolitik. Das heißt, auch da haben wir unsere Kontakte hin, aber eben es gibt noch mehr und deswegen liegen die bei der Staatskanzlei in ihrer Zuständigkeit.
Was ist denn Ihr Eindruck, wenn Sie in diese Büros ins Ausland kommen? Wie wird da Bayern durch diese Initiative und durch dieses Engagement wahrgenommen?
Soweit ich das nach 150 Tagen jetzt im Amt sagen kann, sind diese Repräsentanten wirklich sehr, sehr gute Visitenkarten Bayerns in der Welt. Und ich merke grundsätzlich auch bei den Gästen, die nach Bayern kommen, dass das Ansehen Bayerns sehr, sehr hoch ist in der Welt. Und das geht jetzt nicht nur um Tracht, Lederhosen und Oktoberfest, sondern einfach dieser innovative Wirtschaftsstandort Bayern, der hat ein unglaublich hohes Ansehen in der Welt. Und das zu erhalten, ist ein hehres Ziel, das wir haben.
Was ist denn das, was es ausmacht, dieses Ansehen?
Naja, Bayern ist über die letzten Jahrzehnte seit dem Zweiten Weltkrieg einfach gut gewachsen. Wir hatten das Glück, den sehr schnell und sehr früh die Transformation vom Agrarstaat hin zum Industriestaat zu machen, zum Wirtschaftsstandort. Und dieses Wachstum ist ja durch gute Politik immer geblieben. Ich glaube auch, dass durchaus die Ansprüche von Franz Josef Strauß dafür gesorgt haben, dass Bayern immer selbstständig wahrgenommen worden ist. Natürlich immer im föderalen Rahmen, der uns gegeben ist, aber trotzdem schon mit dem Anspruch, selbst auch präsent zu sein. Und all das zusammen mit einer starken Wirtschaft, jetzt wenn Sie anschauen, 20% der weltführenden Marken sind in Bayern zu Hause, ein Viertel der DAX-Konzerne der Deutschen ist in Bayern zu Hause. Also da merken Sie schon, wie stark diese globale Präsenz ist, neben 600.000 Mittelständlern, die auch vielfach Exporte betreiben und oft so Hidden Champions sind. Also all das zusammen, dieses Gemenge sorgt dafür, dass wir einen Schatz haben, den wir erhalten müssen in seiner Vielfalt, weil die Vielfalt macht die Stärke Bayerns wirtschaftlich aus.
Wie viel bringt denn am Ende dann das Engagement für den Mittelstand, den Sie gerade angesprochen haben? Weil das wäre ja sozusagen die regionale Ebene, die jetzt nicht unmittelbar mit der Bundesrepublik zu tun hat.
Das war eine Erkenntnis meiner ersten 150 Tage jetzt im Amt, dass der Mittelstand in Bayern deutlich mehr exportorientiert ist, als es vielleicht auf den ersten Blick scheint. Da gehen Sie in irgendeine Halle, in irgendeinem Industriegebiet, in irgendeiner kleinen Gemeinde in Bayern und dann erfahren Sie, dass da ein Weltmarktführer für technische Anlagen zum Beispiel sitzt, der einen Großteil seiner Geschäfte mit dem Ausland macht. Und auch die Gesamtzahlen sprechen für sich. Jeder dritte Euro im Mittelstand in Bayern wird im Export verdient. Insgesamt ist es jeder zweite Euro, den wir mit dem Export verdienen, aber auch im Mittelstand jeder dritte Euro und das ist schon eine erhebliche Zahl.
Wir wissen ja, dass letztendlich es schwierig ist, sogar für Europa auch im weltweiten Zusammenspiel da kräftig mitzumischen, also gegenüber den mächtigen großen USA, auch Asien und so weiter. Wie würden Sie sagen, kann das Engagement eines Bundeslandes Bayern, eines Freistaats Bayern mithelfen, da sozusagen auch Europa zu stärken in diesem Zusammenspiel?
Indem man einfach ein selbstbewusstes Wiesel ist und bleibt in der Wirtschaftspolitik. Das heißt, man muss nicht immer der Große sein und der große Dinosaurier, sondern man kann auch als kleinerer, aber trotzdem starker, für sich genommen ja insgesamt starker Teil eine wichtige Rolle spielen. Und ich erlebe es, dass auch zum Beispiel bei meiner Arbeit im Europäischen Ausschuss der Regionen, manchmal, wenn die Nationalstaaten nicht weiterkommen, sind die Regionen ein gutes Vehikel, um einen Dialog zu führen, um Politik zu gestalten. Und ich glaube, diese Rolle, die nimmt Bayern insgesamt, das zeigen auch die politischen Auslandsreisen zum Beispiel unserer Repräsentanten, wir nehmen diese Rolle sehr, sehr verantwortungsbewusst wahr, nehmen sie aber auch wahr und nehmen sie ernst.
Und am Ende, was bedeutet das für die Bürgerinnen und Bürger in Bayern?
Naja, aus Bayern heraus in die Welt zu gehen, heißt Bayern in der Welt zu stärken. Und wenn wir Bayern stärken, wenn wir seine Wirtschaft stärken, wenn wir auf Märkte schnell reagieren können, dann sichert es Arbeitsplätze, dann sichert es Wohlstand und dann sichert es im Grunde das, was wir an Bayern seit Jahrhunderten so schätzen, weil unsere Schönheit Bayerns, unser Wohlstand, die Tatsache, dass wir uns hier alle wohlfühlen können, liegt auch daran, dass die Wirtschaft läuft in Bayern.
Zum Schluss unserer Sendung geht es um das Gendern. In Bayern dürfen staatliche Behörden und Schulen keine Genderzeichen mehr verwenden. Das hat die bayerische Staatsregierung so beschlossen. Unter anderem mit der Begründung, Genderzeichen könnten eine ausgrenzende Wirkung haben. Seitdem überschlagen sich Pro- und Kontra-Meinungen zur Frage, was bringt das bayerische Genderverbot? Im Programm des Bayerischen Rundfunks haben Jonas Wengert und Julia Ruß ihre gegensätzlichen Meinungen zum Besten gegeben.
Was ist eigentlich aus dem bayerischen Motto Leben und Leben lassen geworden? Aus dieser sympathisch unaufgeregten Philosophie, die auch Markus Söder gern zitiert. Erst warnt der CSU-Ministerpräsident in schrillen Tönen vor Umerziehung und Genderwahn, um dann rigoros gegen den eigens aufgebauten Popanz vorzugehen. mit einer Beruhigungspille für die kochende Stammtischseele. Nun ist es da, das bayerische Genderverbot. Es soll laut Staatsregierung, Zitat, Diskussionsräume offen halten. Auf diese Begründung muss man erst einmal kommen. Ein Verbot in derartiger Basta-Manier hält sicher keine Diskussionsräume offen. Das gelingt, indem man Argumente austauscht und andere Standpunkte respektiert, wie in diesem Pro-Contra zum Beispiel. Oder wenn der eine Lehrer im Unterricht Arbeitsblätter mit Gendersternchen verwendet und die nächste Lehrerin Arbeitsblätter ohne. So können sich Jugendliche eine eigene Meinung bilden. Doch der Staatsregierung geht es nicht um offene Diskussionsräume, sondern um knallharten Kulturkampf. Söder und Aiwanger stacheln auch an anderer Stelle gesellschaftliche Gruppen gegeneinander auf. Fleischesser gegen Veganerinnen, Auto gegen Lastradfahrer, Stadt gegen Landbevölkerung. Anstatt zu spalten, wäre es wichtig, verbal abzurüsten. Das gilt im Übrigen für alle demokratischen Kräfte. Nicht jede andere Meinung ist gleich eine Ideologie. Das Genderverbot ist falsch, weil es Diskussionen abwirkt. Statt verhärteter Fronten brauchen wir als Gesellschaft mehr respektvollen Meinungsaustausch, mehr Verständnis für die Lebensrealitäten von anderen, mehr Gelassenheit und mehr Leben und Leben lassen.
Ab heute gilt's. Keine nervigen Gendersternchen mehr. Was Bayern da macht, ist ein geschickter Schachzug. Diejenigen mit Wut im Bauch, die bisher geklagt haben, die da oben im Staate seien abgehoben und frönen einer Kunstsprache, sehen jetzt, die da oben verbieten sich das Gender nun einfach selbst. Kein Ministerium, keine Behörde, keine Schule, keine Universität. Also all das, was in staatlicher Hand ist, darf mehr gendern. Ab jetzt kann niemand mehr sagen, Kinder würden an den Schulen mit Genderstern indoktriniert. Studenten würden mit Gendersprache zum politisch korrekten Denken erzogen. Bürger würden durch Sonderzeichen schreibende Behörden von oben angegendert. Was heißt, den ein oder anderen wird das zumindest ein wenig mit den Regierenden versöhnen. Die akademisierte Blase, die jetzt empört so tut, als sei so ein Genderverbot bevormundend und minderheitsdiskriminierend, sollte sich beruhigen. Ein Genderverbot hilft nämlich auch den Schülern, die noch nicht so fit im Lesen und Schreiben sind. Laut der aktuellen PISA-Studie sind das so einige. Deren Lehrer kommen jetzt gar nicht mehr in Versuchung, ganz besonders inklusiv und vermeintlich modern sein zu wollen. Das nutzt auch den Kindern, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Es ist doch gut, wenn die nicht durch Sonderzeichen komplett verwirrt werden, sondern eine korrekte Rechtschreibung lernen. Die Streber in den Klassenzimmern können übrigens weiterhin ihr Sternchen verwenden. Sie kriegen das in Schularbeiten zwar angestrichen, aber nicht mal Punktabzug. Bayern drückt bei Schülern, die gendern, nämlich ein Auge zu. Nur eben nicht mehr bei Lehrern. Ziemlich liberal eigentlich. Schleswig-Holstein greift da zum Beispiel viel härter durch. Die haben nämlich auch ein Genderverbot. Sachsen und Sachsen-Anhalt auch. Ach ja, und selbst in Frankreich ist in der Schule das Gendern verboten. Also längst keine bayerische Schnapsidee. Mit dem Genderverbot stellt sich Bayern gegen einen moralisierenden Zeitgeist, der auch die Sprache ergriffen hat. Dafür gibt's von mir ein fettes Danke.
Und damit geht unsere Sendung zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Start in die neue Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Mayer. Diese Sendung gibt es wie immer auch als Podcast im BR Podcast Center.